Eins, zwei, drei, los geht's. Herzlich willkommen bei Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wojtecki, mit mir hier am Mikrofon, aber zugeschaltet aus Potsdam in Brandenburg ist Professor Südmeier. Hallo Professor Südmeier, Martin,
wie Hallo geht's? Professor Wojtecki.
Möchtest du unsere Hörerin auch begrüßen?
Ja, ich begrüße auch sehr herzlich. Du hebst Potsdam in Brandenburg besonders hervor, weil wir immerhin so schlechte Presse haben, glaube ich.
Nein.
Doch, wegen anstehenden Landtagswahlen und sonstigen Sachen.
Das war nicht politisch gemeint, ich habe einfach nur gesagt, Potsdam in Brandenburg, das ist doch wohl zutreffend, oder? Dass ihr da drüben im Osten immer direkt so empfindlich seid, wenn man einfach nur das Bundesland nennt.
Gut, wir sind nicht empfindlich, wir haben ja die schönste Stadt, deswegen freuen wir uns auch mit Köln anzusprechen.
Wunderschön bei euch. Ja, Martin, wir haben ein bisschen was vor. Wir haben im Wesentlichen Literatur zu berichten oder hast du auch einen Fall des Monats? Du hattest einen in petto, aber da war die Diagnose noch nicht klar. Insofern wollen wir den vielleicht beim nächsten Mal aufgreifen, oder?
Ja, ist ein eher tropenmedizinischer Fall, den wir aber noch nicht abschließend diagnostisch aufgearbeitet haben. Da kann ich demnächst nicht drüber
berichten. Dann machen wir das ein andermal. Ja. Ich habe einen Fall aus der Literatur, mit dem ich anfangen darf vielleicht.
Bitte.
Und zwar, hast du schon mal Ramen-Nudeln gegessen?
Nein.
Kennst du dich nicht? Du warst doch lange in Düsseldorf. Warst du da nie mal in einem Ramen-Nudelladen?
Also ist das asiatisch?
Asiatischen Nudelsuppen?
Asiatisch, ja.
Genau.
Also sind die dick oder dünn, die Nudeln?
In Düsseldorf auch sehr viele Ramen-Shops. Wie dem auch sei, es gibt einen Fall berichtet worden im American Journal of Emergency Medicine über eine Person, eine 28 Jahre alte Frau, die eine Chinese American, die im Rahmen der Covid-19 Pandemie wohl ihren Job verloren hatte und pleite war und sich dann nur mit Ramen-Nudeln ernährt hat. Und zwar für 24 Monate nur mit Ramen-Nudeln und hat dann 27 Kilogramm Gewicht verloren. Und es wird bemerkt, dass Ramen-Nudeln wenig Kalorien haben. Auch die Elektrolyte da sehr wenig drin vertreten seien und vor allem Vitamin B12. Nun kam die Patientin dann in einem sehr schwachen Zustand in die Notaufnahme, hatte eine Hypokalämie und Laktatazidose und aber wohl auch dann im späteren Bereich eine metabolische Alkalose, eine respiratorische Azidose, hatte Zink- und Kupferdefizienz, hatte EKG-Veränderungen und letzten Endes auch wohl ein neuropathisches Bild. Und obwohl, das ist der Kritik jetzt, meine Kritik an der Kasuistik, das jetzt nicht vom Neurologen geschrieben wurde und da auch keine guten elektrophysiologischen Aufarbeitungen gab, wird eben diskutiert, dass es hier wohl sich möglicherweise um eine Vitamin B12 induzierte Neuropathie handelt, wobei das nicht so richtig sauber rausgearbeitet wurde. Aber ich fand es doch interessant, den Begriff Rahmenneuropathie mal zu erzählen, was alles in medizinischen Fachzeitschriften rumgeistert, mit der Einschränkung, dass das auch andere Substanzen, also Malnutritionsaspekte gehabt haben kann und das nicht 100% sicher ist, mit welchem Vitamin das jetzt genau zusammenhing, weil die Patientin wirklich eine globale Minderernährung hatte. Das kann auch sicherlich andere Stoffe gewesen sein, die das gemacht haben. Fand ich interessant und einen guten Link zu dem, was ich nachher erzählen möchte, zu Weizenernährung, die, wenn man die zu viel zu sich nimmt, auch wiederum ein Problem machen können. Ist es aber wohl so, wenn man jetzt zu wenig zu sich nimmt und nur Nudeln mit ein bisschen Flüssigkeit, ist es auch ein Extrem, was man nicht tun sollte. Würdest du da mir zustimmen?
Wahrscheinlich esse ich zu wenig Nudeln. Ich kenne das übrigens eher aus, heißt das nicht auch China-Nudeln oder sind es Japan-Nudeln oder wie heißen
die? Die Ramen sind, glaube ich, mehr so japanische Nudeln, wobei Ja, das ist natürlich eigentlich nur eine japanische Nudelsuppe. Das sind diese dickeren. Das nicht. Du meinst, glaube ich, die Glasnudeln, die dünneren. Gibt's
auch noch, ne? Also du würdest aber von beiden als reine Essvariante abraten. Du meinst...
Ja, 24 Monate nur Ramen-Nudeln zu essen, da würde ich von abraten. Das ist ja im Grunde nur eine Elektrolyt- Lösung mit ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Kohlenhydraten. Das reicht eben nicht für die Vitaminaufnahme und kann eben, wenn man die Elektrolyte falsch zusammensetzt, auch zu einer eben Elektrolytentgleisung führen. Aber ich glaube, da bringen wir unseren Hörern nur ein bisschen kleines Schmankerl, was so alles in der Literatur gibt, aber einen richtigen Novitätsfaktor hat das, glaube ich, nicht wissenschaftlich und richtig sauber aufgearbeitet ist der Fall auch nicht. Ich finde es nur, ist fast eher so ein, auf der Weihnachtsfeier oder auf einer Klinikfeier zu erwähnen, Nebensatz, ob man denn auch die Ramen-Nudel-Neuropathie kennt. Aber für mehr taugt, glaube ich, diese Publikation nicht.
Okay, ich habe verstanden.
Gut. Wir haben keinen eigenen Fall des Monats, dachte ich, ich erzähle das mal. Ja, ich kann, wenn du möchtest, direkt überleiten zu was anderen Ernährungsmäßigen.
Unbedingt.
Hatte ich gerade schon angedeutet? Oder
nee, bist du mach erst mal weiter, ich höre dir gerne zu.
Genau. Wir haben die Multiple Sklerose. Sag mal, die ist ein bisschen unterrepräsentiert in unserem Podcast. Wir sind beide jetzt keine Multiple Sklerose-Forscher, vielleicht liegt es auch daran. Und jetzt dachte ich mal, ich greife jetzt mal was aus, was die Mainzer Arbeitsgruppe in Kollaboration mit anderen Standorten untersucht hat. Ganz kurz für die nicht-neurologischen Hörer, was ist MS, was ist Multiple Sklerose? Es handelt sich hier um eine Entzündungserkrankung des Gehirns und des Rückenmarks, eine Autoimmunentzündung, eine chronische Entzündung, die häufig in schubförmigen Formen auftritt. Es entzünden sich verschiedene Stellen im Gehirn und Rückenmark. Und die Entzündung führt dazu, dass das Hüllgewebe der Nerven, die Nervenscheiden im Gehirn, die für die elektrische Fortleitung der Übertragung zwischen den Nervenzellen wichtig sind, dass die angegriffen werden durch einen Autoimmunprozess und es deswegen zu vielfältigen neurologischen Erscheinungen führen kann, Gefühlsstörungen, Lähmungen, kognitiven Störungen, Koordinationsstörungen. Das ist die Multiple Sklerose und man behandelt das entzündungshemmend im Schub, aber auch zur Prophylaxe gibt es eine Vielzahl an Medikamenten. Wir hatten auch, glaube ich, das eine oder andere Mal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so ein Schwerpunkt bei uns im Podcast bisher gewesen. Und jetzt wollte ich berichten über zwei Forschungsergebnisse, einmal tierexperimentelle Grundlagen dazu und dann eine klinische Studie an Probanden oder an Patienten, die untersucht hat, wie sich eine weizenhaltige Ernährung auf die Schwere der Entzündungsaktivität bei der Multiplen Sklerose auswirkt. Und es ist wohl so, dass Amylase-Trypsin-Inhibitoren, das sind Proteine, die im Weizen vorhanden sind, von denen weiß man, dass die lokale milde Darmentzündung mit verursachen können. Und es ist ein großes Thema bei der Multiple Sklerose, aber auch bei anderen Erkrankungen, auch bei Alzheimer und Parkinson, dass das Darmmikrobiom und die Kommunikation im Gehirn im Moment im wissenschaftlichen Fokus auch durchaus ist. Und man geht davon aus, dass diese ATI, dieser Stoff, der eben Entzündungszellen und Botenstoffe aktivieren kann, die vom Darm dann in den Blutkreislauf gehen und auch im Gehirn sich dann niederschlagen können. Und dazu gab es schon tierexperimentelle Forschungen. Es gibt so eine experimentelle Form der Multiplen Sklerose, die man im Tiermodell untersuchen kann. Und da hat man das an Tieren untersucht und die auch und auf bestimmte weizenreiche oder weizenarme Diät gesetzt und gesehen, dass die Entzündungsneigung im Gehirn tatsächlich anstieg mit einer weizenreichen Diät. Und man hat auch bestimmte weiße Blutkörperchen, T-Lymphozyten untersucht, dass die mehr unterwegs waren. Und das hat man jetzt dann in einem Protokoll bei Menschen untersucht. Und zwar hat man zwei verschiedene Diätformen, einmal die weizenreiche und die weizenarme Diät miteinander verglichen und da dann eben geschaut, ob sich proinflammatorische T-Zellen sich reduzieren lassen im Blut, wenn man eine weizenfreie Diät anwendet. Und das hat man zwar nicht gefunden, aber dann hat man in einer Subanalyse gefunden, dass bestimmte Untertypen dieser Immunzellen, nämlich CD14 und CD16 Zellen, von denen man weiß, dass die in der Genese der autoimmunentzündlichen Erkrankung eine Rolle spielt, dass die sich aber tatsächlich verändert haben und zwar bei der weizenfreien Diät gesunken sind und bei der weizenstarken Diät gestiegen sind und dass auch mit der Empfinden von schmerzbezogener Lebensqualität auf bestimmten Lebensqualitätsfragebögen bei der Multiple Sklerose eine Auswirkung hatte. Also man hat im Tierexperiment tatsächlich auch die Entzündungsaktivität im Gehirn gesehen, dass sie sich verändert hat und beim Menschen nur die Blutzellen, die Entzündungsblutzellen, bestimmte Sorten und gewisse Lebensqualitätsfaktoren gesehen. Man hat da jetzt noch keine konkreten Untersuchungen hinsichtlich der Schubaktivität im Menschen gefunden. Aber das ist ein erster interessanter Hinweis, dass Ernährung, und zwar konkret Ernährung mit Weizen, einen negativen Effekt auf entzündliche Aktivität bei der Multiplen Sklerose hat. Habe ich das halbwegs deutlich erklärt oder war es jetzt zu kompliziert und zu lang?
Ich finde, es war durchaus kompliziert, nicht zu lang und ich hoffe verständlich für alle. Aber ich finde, die Botschaft ist auf jeden Fall interessant. Trotzdem muss man sie, also anders gefragt, würdest du unseren geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern nun zu einer weizenfreien Diät raten oder würdest du das etwas anpassen, diese Aussage?
Ja, also ich denke, man kann, es ist ja häufig auch bei anderen Erkrankungen der Fall, dass gefragt wird, wie kann ich durch meine eigene Lebensart meine Erkrankung beeinflussen? Und dann finde ich schon, dass man Studienergebnisse zitieren kann, die gewissen Hinweis in gewisse Richtung geben. Und wenn ein Patient dann sagt, okay, ich probiere das mal aus, ich komme damit gut klar, ich reduziere das ein bisschen, kann man das durchaus in eine Beratung mit einfließen lassen. Aber man muss dann immer dazu sagen, finde ich, dass die Daten noch nicht so hart sind, dass da klare Beweise zu gibt. Und man muss natürlich auch mal überlegen, was will man denn als Alternative zu sich nehmen? Man muss ja irgendwie auch Kohlenhydrate zu sich nehmen. Denn diese Proteine sind nicht nur in Weizen, sondern wohl auch in anderen Getreiden drin. Ich denke, das muss man aufprobieren bei einem einzelnen Patienten. Wenn die Ernährung ein bisschen umstellen wollen und einen Ersatz dafür haben und dann damit ein gutes Gefühl haben, gute Lebensqualität, dann spricht da nichts gegen, das mal zu versuchen.
Oder? Ja, ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ich glaube aber, muss aber etwas vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Sorgen schürt. Es gibt ja, was du gerade gesagt hast, wir werden ja oft gefragt von Betroffenen, egal welche Erkrankung, hat Ernährung spezifischen Einfluss oder eine Besonderheit für meine Erkrankung? Und es gibt ja auch Menschen, die dann sehr, sehr rabiat, würde ich sagen, in bestimmten Aspekten ihre Lebensweise umstellen. Und ob das immer zuträglich ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass man solche Aspekte mit benennt und es auch in einer vernünftigen Weise in seine Lebensführung, in seinen Alltag einfließen lässt. Das macht natürlich Sinn. Ist ja durchaus mit anderen Produkten, die man so zu sich nimmt, auch so. Wie ist es mit Alkohol? Empfiehlst du deinen Patienten, dass sie Alkohol trinken dürfen oder nicht, wenn sie eine entzündliche ZNS-Erkrankung haben? Oder Parkinson oder Demenz?
Also ich sage den Leuten eigentlich, dass Alkohol grundsätzlich, es gibt zwar auch alle möglichen Studienergebnisse, die was Positives suggerieren, aber grundsätzlich ist Alkohol eher nicht, dem ist nicht zuzuraten, grundsätzlich.
Ist ein Kölsch Alkohol bei euch?
Also, die Leute sollen ihr Leben genießen. und nicht immer um ihre Krankheit rum denken. Und unser Job ist ja, den Leuten ein gesundes, aber auch genussreiches oder positives, qualitätsreiches Leben zu gewährleisten. Und wenn das dazugehört, der Konsum von gewissen Getränken, rate ich den Patienten nicht direkt davon ab. Aber aus vielerlei Gründen, auch von anderen Erkrankungen, ist Alkohol sicher ein Stoff, den man in Maßen und zwar in geringen Maßen möglichst dosieren sollte. Heute habe ich aber noch jemandem dazu geraten, Alkohol zu trinken, denn, das kann man vielleicht, jetzt schweifen wir ab, aber wir wissen ja alle, bei dem erblichen, bei dem essentiellen Tremor, bei einer Zittererkrankung, wissen wir, dass Alkohol als diagnostisches Tool gelten kann, um zu gucken, ist es ein essentieller Tremor oder nicht. Und wenn Leute das nicht wissen, ob unter Alkohol besser wird, dann gebe ich denen schon mal, wenn die sagen, ja, heute hatte ich einen Patienten, der hatte ein unklares Zittern, der hatte Sorge, dass er Parkinson hat. Und ich war der Meinung, das ist eher ein essentieller Tremor. Und er sagt, ja, ab und zu trifft er sich mit seinen alten Schulfreunden, seinen Sandkastenfreunden, war so um die 70. Und dann sage ich, ja, beim nächsten Mal sich mit denen treffen, dann trinken sie mal ein Bier. Ja, ja, das machen wir auch immer. Und dann achten sie diesmal gezielt darauf, wie sich das Zittern entwickelt. Das kann auch schon mal ein positiver Ratschlag hinsichtlich Alkohol sein.
Und jetzt haben wir beide Seiten beleuchtet und du hast direkt noch einen Patientenfall geschildert.
Jetzt habe ich noch einen Patientenfall
geschildert. Wunderbar,
du hast es aus mir rausgekriegt.
Dynamik, das ist doch das Schöne. Hervorragend. Jetzt mache ich noch einen kurzen Abschluss. Wir wollten heute ja nur kurz miteinander reden, denn wir haben ja gerade im vergangenen Jahr war ja die Frage nach Behandlung des Schlaganfalls und der Möglichkeit von Lieferengpässen gegeben. Du erinnerst dich, da ging ja durch die Industrie die Information, dass wir alte Blase, was wir ja benutzen in der Schlaganfallbehandlung, möglicherweise nicht mehr im ausreichenden Maß in Deutschland zur Verfügung haben, was zu einer großen Verunsicherung geführt hat. Im Endeffekt nicht der Fall war, glücklicherweise.
Wir hatten schon Probleme.
Ehrlich ja, aber ich glaube, die Versorgung war letztendlich schon gesichert, aber es kam schon zu Schwierigkeiten, zum Teil in der Lieferung. Und dieses alte Blase, dieses Medikament ist ja ein rekombinierter Gewebe-Plasminogen-Aktivator, also ein Medikament, was speziell an Thromben, und zwar an Fibrin bindet und dann eben diese auflösen kann, wenn sie einen Schlaganfall verursachen, also wenn es zu einer Gefäßverstopfung kommt. Und ja, das nutzen wir im Alltag regelmäßig, bis zu 9 Stunden mittlerweile, wenn man spezielle Bildgebungen unterlagert. Und wir infundieren das ja über einen Zeitraum von 1 Stunde, wenn man vorher einen Bolus gegeben hat, also einmal eine höhere Dosierung und dann eben sozusagen als Infusion. Und es gibt ja ein neues Medikament jetzt auf dem Markt, die Tenecteplase, die schon angewandt wird, beispielsweise beim Herzinfarkt ist es ja zugelassen. Und jetzt war die Frage, ob man es auch anwenden kann beim Schlaganfall. Und die dazugehörigen Studien waren positiv im Vergleich zu unserem Standardmedikament, dass man gesagt hat, das ist ähnlich gut wirksam, hat möglicherweise sogar Vorteile. Ein Vorteil könnte sein bei größeren Gefäßverschlüssen innerhalb des Gehirns oder in der großen zuführenden Arterie, wenn man die Karotis betrachtet. Und dass es tatsächlich nur als einmaliger Bolus, also innerhalb von einer Dauer von 5 bis 10 Sekunden appliziert werden kann, also gespritzt werden kann und dann man eben diese Infusion über 1 Stunde nicht mehr anschließen muss, wie es bei der bisherigen Substanz der Fall war. Und dahingehend gab es jetzt die Empfehlung der Deutschen Schlaganfallgesellschaft, dass man zumindest gesagt hat, dass es das neue Medikament gleichwertig ist, wobei man einschränken sagen muss in einem Zeitfenster bis 4,5 Stunden, wobei wir ja RTPA, also das andere Medikament, bis 9 Stunden anwenden. Und da war jetzt die große Diskussion, ob man neu diese Tenecteplase verwendet in der Schlaganfalltherapie. Wie stehst du dazu?
Es gab ja eine ausführliche Stellungnahme hinsichtlich der ganzen Studiensituation von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft an uns, Betreiber der Stroke Units. Und also, wenn ich das richtig verstanden habe und kurz zusammenfassen soll, ist es ja mehr oder weniger gleichwertig zu der bisher benutzten Substanz, mit einem Vorteil, wahrscheinlich eine leichte Überlegenheit bei Verschlüssen der Schlagadern, die im Gehirn verlaufen, also intrakraniellen Verschlüssen. Und es hat den Anwendungsvorteil, dass man es nur als Einmalgabe geben muss und nicht als Infusion oder Perfusor weiterlaufen lassen muss. Und das hat dann einen Vorteil bei Patienten, die man weiter verlegen muss zur Thrombektomie, die man also durch die Vene analysiert und dann zur Intervention. Das kann man vielleicht nochmal erläutern. Beim Schlaganfall haben wir einen Verschluss eines Blutgefäßes. Man kann das durch die Vene, wenn man schnell genug ist, durch diese entsprechenden Substanzen auflösen. Aber indem man es einfach als Spritze gibt, aber wenn der Verschluss sehr stark ist, muss man ja mechanisch mit einem Katheter vor Ort gehen. Und das neue Medikament bei dieser sogenannten Bridging-Situation, also wenn man das Medikament appliziert und dann später mit dem Katheter vor Ort geht, muss man ja nur einmal geben, während man bisher das Medikament ja weiter immer durchlaufen lassen musste. Und das kann für unsere kleinere Stroke-Unit, die wir haben, von Vorteil sein, wenn wir Patienten, wir müssen ja weiter verlegen zu dieser Katheterintervention. Und dann hat man weniger logistischen Aufwand, weil man nicht die ganze Zeit, man muss wahrscheinlich dann keine Arztbegleitung dabei haben, man muss nicht eine Infusion oder Perfusor die ganze Zeit laufen lassen. Man gibt sozusagen einmal den Schuss und bringt den Patienten dann auf den Weg zum Thrombektomiezentrum. Sodass ich denke, dass da der Einsatz kommen könnte, wenn jemand einen Verschluss im Gehirn hat und jemand weiter verlegt werden muss, dass man dann das Neue anwendet. Könnt mir aber vorstellen, dass bei euch im großen Zentrum, wo man sowieso schnell zur Thrombektomie im Haus streiten kann, das vielleicht gar nicht so einen wesentlichen Vorteil bietet. Das ist so mein aktueller Stand des Wissens. Aber ich bin auch nicht der, der jetzt als nicht schwerpunktmäßiger Stroke-Forscher oder einer kleinen Stroke-Unit der sein wird, der als erstes damit voranschreitet in Deutschland, sondern ich werde, glaube ich, den großen Zentren den Vortritt lassen, sich Erfahrungen zu sammeln und dann vielleicht in einigen Monaten hören, wie die damit klarkommen.
Ich finde, das ist wunderbar wieder zusammengefasst, denn ich muss ja schon sagen, also zum einen, glaube ich, ist es gut, dass wir ein anderes Produkt auf dem Markt haben, was zugelassen ist, gerade hinsichtlich so Aspekten wie Lieferengpässen, was wir ja im letzten Jahr hatten bei dem einen Produkt. Ja. Also es erweitert die Verfügbarkeit und solche speziellen Situationen wie die Weiterverlegung von Patienten, wo man tatsächlich durch Bolusgabe, also einmal schnell injiziert und Weiterverlegung des Patienten, dass man möglicherweise dadurch einen logistischen Aufwand spart, indem man auf dieses Perfusionssystem verzichten kann. Ich glaube auch, das wird man jetzt sehen und testen und so gesehen erstmal eine positive Nachricht, dass wir tatsächlich ein zweites Medikament haben in der Anwendung und wo es dann speziell Sinn macht, werden wir sehen. Es gibt ja noch eine weitere Studie, die gerade auf unserer deutschen Fachgesellschaft für Neurologie aktuell nochmal herausgestellt wurde. Das war die Timeless-Studie, wo man nochmal geguckt hat, wie ist es eigentlich, wenn man diese neue Substanz, diese Tenecteplase im Zeitraum von 4,5 bis 24 Stunden bei größeren Gefäßverschlüssen, da war im Gehirn die Cerebri Media, also ein großes Hauptgefäß verschlossen, oder die Carotis, also eines der großen zuführenden Gefäße, und hat es da zur Anwendung gebracht in Kombination mit dieser von dir gerade genannten Thrombektomie, also dieser mechanischen Rekanalisation. Und da hat man gesehen, dass es keine Überlegenheit gegeben hat in der kombinierten Anwendung. Da wurde auch groß diskutiert, woran das lag. Möglicherweise wurden die Leute zu schnell dann oder glücklicherweise schnell einem endovaskulären Eingriff zugeführt, dass das Medikament gar nicht seine Wirkung ausreichend entfalten konnte. Also das wurde in verschiedene Richtungen diskutiert, aber in Summe muss man sagen, in dieser Studie war der zusätzliche Brauch, Einsatz dieses Medikaments nicht von Vorteil, auch nicht von Nachteil, aber da hat man es eben jetzt, da geht jetzt keine klare Empfehlung hin. Also es wird getestet und wir werden sehen, welchen Stellenwert die Tenecteplase in der Schlaganfalltherapie haben wird. Aber auch das wieder eine neue Entwicklung in der Neurologie, oder?
Ja, ich habe hier gerade natürlich schon das ganze Material auf dem Schreibtisch liegen und heute nochmal, die andere Faktor ist natürlich der Preis, ne, und die Dosisgrößen, aber da müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht zu sehr verlaufen in Details. Kann man den für jedes Gewicht des Patienten das gut dosieren, ohne irgendwie zu viel Verwurf zu haben. Das ist natürlich dann im Endeffekt, wenn ein Medikament neu ist und nicht bei jeder Indikation wirksamer, sind natürlich Preisstrukturen auch immer ein Argument, ob man jetzt ein neues Medikament nutzt oder nicht, muss man auch ganz offen sagen.
Ja, es ist etwas teurer als das althergebrachte Medikament bislang.
Genau, ist etwas teurer, aber bietet in diesen zwei Situationen, die ich eben genannt habe, möglicherweise Vorteile und dann wird man dann dazu greifen, aber dann bei den Situationen, wo es eben keine Vorteile bietet, wird man wahrscheinlich dann auch beim alten Medikament, ist so meine Intuition. Dann muss man sehen. Ja, aber diese Lieferschwierigkeiten von Medikamenten, das ist auch ein interessantes politisches Thema. Bezieht sich ja nicht nur auf Aktylyse.
Auch Hustensaft.
Das sieht man ja immer wieder bei den einen.
Letztes Jahr Hustensaft war das große.
Letztes Jahr Hustensaft. Und ich meine, das weiß die allgemeine Bevölkerung nicht, weil die denkt vielleicht auch immer, ja, bei komplizierten Medikamenten ist das der Fall. Aber es ist tatsächlich so, dass die einfachen, billigen Dinge, bei denen einfach die Firmen keinen Gewinn mehr mit erwirtschaften können, wo oft die Verpackung teurer ist als das Medikament, dass da immer mehr Firmen aussteigen. Und wenn dann eine Fabrik irgendwie Produktionsschwierigkeiten hat, die oft in Fernost sind, dann kommen wir an die einfachsten Dinge nicht ran. Beispiel ist Aspirin. Ne? Aspirin zum Spritzen in die Vene, 20 Kilometer von hier entwickelt worden. Bayer's Aspirin, nicht zu bekommen, ne? Für die intravenöse Gabe. Da sind die Fläschchen, in denen man das abfüllt, teurer als das Medikament. Wir sind da im Pfennigbereich, im Cent-Bereich. Und da steigen immer mehr Leute aus der Produktion. Das gilt ja für eine Vielzahl von Medikamenten. Und also unsere Apotheke ist einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, Lieferwege, Ersatzbeschaffung für irgendwelche Dinge zu organisieren. Das ist ein Riesenthema im Moment, ne? Bei euch auch?
Ja, bei bestimmten Präparaten. Aber bislang, würde ich sagen, ist alles erhältlich, was wir brauchen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber Mustorf, es ist schon, wird ja auch gerade in politischen Bereichen häufig angespielt. Glücklicherweise ist das nicht unser Bereich. Und wir hoffen auf kluge Entscheidungen, dass da einfach eine Versorgungssicherheit da ist, die ich aber absolut sehe und immer wieder sage, dass wir froh sein können, dass wir in einem Land leben, was so ein tolles Gesundheitssystem hat.
Ein tolles oder teures?
Tolles und teures.
Wunderbar, Martin. Du wolltest noch was anderes machen als Thema? Nee, dann waren wir da. Sind wir damit durch?
Nee, beim nächsten Mal sprechen wir über Kommunikation. Fachsprache.
Ach so, genau, das wolltest du dann machen, aber das würde es jetzt sprengen, ne? Ja. Okay, hast dich dagegen entschieden, finde ich gut. Wir sind knapp unter einer halben Stunde, so wollen wir das auch machen. Knackig und zackig. Wir danken unseren Zuhörern und Zuhörern oder ZuhörerInnen und freuen uns, wenn wir positiv bewertet werden, wenn wir abonniert werden, seid ihr bald wieder dabei. Einmal im Monat wollen wir es machen. Demnächst auch mal nochmal zwei extra Folgen, Themen werden wir zu gegebener Zeit darüber informieren. Und wir beide verbleiben wie immer mit einem herzlichen
Adieu.
Adieu, Martin.